Herzlich willkommen und wir feiern unsere Stunde heute Abend im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir werden noch still zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, danke für diesen Sonntag und für das schöne Wetter und danke, dass wir uns hier versammeln dürfen, um auf dein Wort zu hören. Die Texte aus der Offenbarung sind oft schwer zu verstehen und machen uns auch immer wieder große Angst. Aber wir dürfen wissen, dass du der Herr bist, auch über das Böse. Du willst uns deinen Frieden schenken und mitten unter uns sein. Danke, Herr, segne du diesen Abend. Amen. Jetzt ist es folgendermaßen, da wir letzten Sonntag in der Offenbarung nicht weitergemacht haben, weil der Herr Lorleberg ein anderes Thema hatte, will ich heute versuchen, nach Möglichkeit kurz das zusammenzufassen, das 12. Kapitel, was nicht ganz einfach ist. Aber zum besseren Verständnis muss ich es ja vorlesen. Und ich lese es jetzt aus der guten Nachricht, einfach wegen der Verständigung. Dann sah man am Himmel ein großes Zeichen. Eine Frau erschien, die war mit der Sonne bekleidet, hatte den Mond unter ihren Füßen und trug auf dem Kopf eine Krone von 12 Sternen. Sie stand kurz vor der Geburt und die Wehen ließen sie vor Schmerz aufschreien. Darauf erschien am Himmel ein anderes Zeichen, ein großer, roter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Jeder Kopf trug eine Krone. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Er stand vor der Frau, die ihr Kind bekommen sollte, und wollte es verschlingen, sobald es geboren war. Die Frau brachte einen Sohn zur Welt, der alle Völker der Erde mit eisernem Zepter regieren sollte. Das Kind wurde weggenommen und zum Thron Gottes gebracht. Die Frau aber flüchtete in die Wüste. Dort hatte Gott einen Zufluchtsort vorbereitet, an dem sie 1260 Tage lang versorgt werden sollte. Dann brach am Himmel ein Krieg aus. Michael kämpfte mit seinen Engeln gegen den Drachen. Der Drache schlug mit seinen Engeln zurück, aber er wurde besiegt. Er und seine Engel durften nicht länger im Himmel bleiben. Der große Drache wurde hinuntergestürzt. Es ist die alte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Welt verführt. Mit allen seinen Engeln wurde er auf die Erde hinuntergestürzt. Und dann hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel sagen: Jetzt ist es soweit. Gott hat uns gerettet. Jetzt hat Gott seine königliche Gewalt gezeigt. Jetzt übt der König, den er eingesetzt hat, seine Macht aus. Der Ankläger, der Tag und Nacht vor Gott unsere Brüder beschuldigt hatte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Unsere Brüder haben ihn besiegt und mit dem Blut des Lammes und durch die Wahrheit, die sie verkündet haben. Sie waren bereit, ihr Leben zu opfern und zu sterben. Darum freut euch, ihr Himmel, mit euren Bewohnern. Aber wehe dem Land und dem Meer, seit der Teufel sich dort bei euch aufhält. Er tobt vor Wut, denn er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, begann er, die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte. Ich mache das verkürztes ein bisschen und mache das nur bis hierher, denn sonst wird das Ganze ein bisschen zu lang, denn der Rest, den könnt ihr ja dann daheim auch noch mal nachlesen. Denn es geht eigentlich darum, dass die Frau dann nach wie vor verfolgt wird und dass Gott sie rettet. Ja, wenn man das geschwind hört, da kann man nur sagen, welche Dramatik liegt in diesen Versen. Gegensatz von Gut und Böse. Da ist eine Frau mit der Sonne bekleidet, hat den Mond unter ihren Füßen, trägt eine Krone mit 12 Sternen auf dem Kopf. Ein wunderbares Bild, das wir uns ja sicher ganz gut vorstellen können. Sie ist schwanger, steht also kurz vor der Geburt und schreit auf vor Schmerzen. Das ist das eine Bild. Und jetzt das andere. Und dann dieser fürchterliche Drache, feuerrot, das Zeichen für Blut und Gemeinheit. 7 Köpfe und 10 Hörner und jeder Kopf trägt eine Krone. Er fegt ein Drittel der Sterne vom Himmel mit seinem Schwanz und schleudert sie auf die Erde. Er steht vor der Frau und wartet auf das Kind. Ja, er will es ja vernichten. Und die Frau bringt einen Sohn zur Welt, der alle Völker regieren soll. Dem Drachen wird aber der Zugriff auf das Kind verwehrt und es wird sofort zu Gottes Thron gebracht. Die Frau flieht in die Wüste und Gott hat ihr dort einen Zufluchtsort bereitet. Er versorgt und beschützt sie. Ja, und was bedeutet das alles? Fangen wir an. Die schwangere Frau bringt einen Sohn zur Welt. Ja, und erinnert uns von der Geschichte her natürlich eigentlich an Weihnachten. Maria, die Jesus geboren hat. Aber es geht weitaus darüber hinaus, über Maria hinaus. Denn die Frau steht für das Volk Gottes im Alten Testament und dann später auch noch im Neuen Testament. Und der Sohn ist Jesus, das göttliche Licht, das aus ihr leuchtet und mit ihr leuchtet. Und der Mond ist das Licht der Erde, auf dem sie steht. Die 12 Kronen erinnern an die 12 Stämme Israels und die Jünger, sind aber Symbol auch für alle Menschen, die Jesus nachfolgen. Und Krone, das wissen wir, vor kurzem war die Krönung von Charles in England, eine Krone bedeutet ein Siegeszeichen. Der rote Drache, der ist ja die Rebellion in Person mit und verbunden mit Blutvergießen. 7 Häupter bedeuten große Weisheit. Pfarrer Grünzweig hat gesagt, er ist eine höchste Intelligenz nach Gott. Also das ist nicht bloß irgendjemand, sondern mit einer ganz großen Intelligenz. Und 7 steht eigentlich für die Vollzahl der weltlichen Reiche und die 10 Hörner für seine Macht über die ganze Erde, genauso wie die 7 Kronen. Und die weggefegten Sterne sind Engel, die der Drache in seiner Rebellion mit einbezogen hat und die nun seine Engel sind. Der Drache will das Kind verschlingen und er weiß genau, wer hier zur Welt kommt, nämlich der, der ihn besiegen wird. Bei der Geburt ist ihm das nicht gelungen, das zu ihm zu verschlingen. Aber wir wissen aus dem Evangelium, dass er das durchaus später nochmal probiert hat, ein bisschen auf eine ganz andere Art und Weise, auf sanfte Weise, in der nämlich Jesus versucht hat. Vers 5 und 6 ist eigentlich eine Kurzfassung über Jesus. Also da kann man sagen, Weihnachten und Himmelfahrt praktisch in einem einzigen Satz. Er kommt zur Welt und wird zum Thron Gottes gebracht, also nichts dazwischen. Aber das Wichtige ist, dass er, nämlich Jesus, der König ist und der Hirte. Und er wird alle Völker regieren mit seinem eisernen Stab. Eiserner Stab, ihr wisst, wenn ein König eingesetzt wird, bekommt er ein Zepter in die Hand. Und damit ist hier das Zepter gemeint und dieser eiserne Stab etwas, dieses Zepter, das niemals zerbrechen wird. Und die Gemeinde, ja, die scheinbar ohnmächtigt und die findet einen Ort in der Wüste. Zwar nicht so furchtbar gemütlich, aber wir wissen, dass die Wüste einfach eine ganz große Rolle spielt, auch im Alten Testament, auch im Auszug aus Ägypten und auch für Jesus. Aber sie wird behütet. Gott selber setzt sich für sie ein. Die Zahlen, die da kommen, das sind 3,5 Jahre, sind eigentlich nur symbolisch gemeint. Man darf also nicht anfangen, hier jetzt nachzurechnen, das ist dann und dann und dann, sondern gemeint ist eigentlich der Zeitraum vom ersten Kommen von Jesus, also seiner Geburt, bis zum zweiten, wenn er wiederkommt. Johannes darf nun einen Blick in den Himmel tun. Er sieht diesen furchtbaren, heftigen Kampf. Wir müssen uns vor Augen halten, bis dahin hatte ja der Teufel Zugang zum Thron Gottes als Verkläger der Menschen. Wir wissen das aus dem Bericht im Hiob-Buch, als es ja darum ging, als der Teufel kam und Hiob dann sich beklagt hat, naja, dem geht so gut, das ist ja klar, dass der dann dir treu ist. Also, er wird jetzt aus diesem Bereich verdrängt. Das heißt also, er ist nicht mehr in unmittelbarer Nähe bei Gott. Er wird hinausgeworfen. Und Jesus sagt dann im Lukas-Evangelium 10, Vers 18, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Das ist genau diese Stelle, also das, was hier geschildert wird, das ist also bereits Vergangenheit. Das ist also nicht Zukunft, sondern das ist bereits Vergangenheit. Wir wissen es ja, nicht Geburt und Himmelfahrt. Dann kommt dieser jubelnde Lobpreis. Ja, aber die Durchsetzung, die steht natürlich noch aus. Und wenn wir an Jesus denken, an seinen Kreuzestod, was er da gesagt hat, dieses Wort, es ist vollbracht, das ist noch eine ganz große Vertiefung. Es ist vollbracht, dass er unsere Schuld auf sich nimmt, aber gleichzeitig eben auch, dass er die Herrschaft im Himmel dann antreten wird. Gepriesen werden also alle, die dem Lamm die Treue gehalten haben bis zum Tod. Also Menschen, die verfolgt werden bis heute, teilweise sogar mit ihrem Leben bezahlen. Vers 12 heißt es dann, dass der Teufel ja keinen Zugang mehr zum Himmel hat, aber wehe da, wo er ist. Also bei uns auf der Erde. Und zum Schluss möchte ich einfach nur sagen, wir wissen und verstehen, auch wenn wir das jetzt gehört haben, wenn Jesus betet, bewahre sie von dem Bösen. Kommt auch ja, wir beten es eigentlich zu spätestens jeden Sonntag nach dem Gottesdienst. Und erlöse uns von dem Bösen. Und wer der Böse ist, das wissen wir alle. Es ist so, dass es also uns nicht erschrecken soll, dieses ganze Geschehen. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus derjenige ist, der alles in seiner Hand hat. Und das war jetzt also ein Kurztrip durch das Kapitel 12. Da könnte man natürlich noch unendlich viel sagen, aber ist es jetzt nur in kurz zusammengefasst, weil ein bisschen baut auch das, was der Andi nachher sagt, auch noch ein bisschen auf das Kapitel 12 auf.
Hast du das ewige Leben? Ich war unterwegs, schon ganz lang her, 30 Jahre fast. Und der Kollege, bei mir befreundeter Unternehmer, hat mich das so einfach spontan mit der zwischen die Maschine gefragt. Und er hat wohl meinen Aufkleber auf meiner Werkzeugkiste damals gesehen, wo CVDM Dornstedt drauf gestanden ist. Und ein bisschen verdutzt und kurz gezögert habe ich gesagt, ja, ich denke schon. Und er sagt, Markus zu mir, Andi, warum überlegst du, wenn du Christ bist und wenn du zu Jesus Ja gesagt hast, dann kannst du frei raus sagen, ich habe das ewige Leben. Da musst du nicht jedes Mal neu überlegen. Wie gesagt, lang her, ich habe es nicht vergessen. Und ich habe mir vorgenommen, dass wenn mich jemand fragt, ob ich das ewige Leben habe, dass ich dann frei raus Ja sage. Der Herr Jesus hat uns versprochen, dass wenn wir zu ihm gehören und wenn wir ihn unseren Herrn nennen, dass er uns im Himmel eine Wohnung vorbereitet. Die ist gerichtet, reserviert für mich und für jeden, der zum Herrn Jesus Herr sagt. Mit dem Wissen möchte ich auch mit euch gemeinsam jetzt an die Offenbarung gehen und an dieses 13. Kapitel, das ja vom Leser wirklich nicht einfach ist. Und ich habe den Text da vorne hin anbeamt, weil ich denke, es ist schwierig, wenn er nichts zum Lesen hat. Und wenn ich nachher rede, dann müsst ihr immer wieder nachlesen, weil mir die Zeit fehlt, das alles nochmal zu wiederholen. Aber einmal lesen wir es durch und ihr dürft mitlesen. Und ich stand auf dem Sand am Meer, ich muss es aus dem Luther 17 lesen, sonst passt es nicht. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm gegeben, Macht über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten, alle, deren Namen nicht von Anfang der Welt angeschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn es nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen, dann also mit entweder Offenbarung oder mit der Endzeitrede von Jesus oder auch mit Prophetie im Buch Daniel, dann kommen wir höchstwahrscheinlich sehr schnell an einen Punkt, wo wir einfach uns Fragen stellen, die wir eigentlich gern gelöst hätten, um dann zu verstehen, was uns das Buch sagen will und in welchem Bezug wir zu diesen Bildern stehen. Und die Frage, die wichtigste Frage, denke ich, die kommt und die erste ist, wann wird das sein? Und die zweite Frage ist, müssen wir als Christen durch diese Zeit gehen? Das sind übrigens keine verbotene Frage, dass man sagt, nee, ein guter Christ fragt es nicht, sondern er liest es. Nein, die Jünger haben zum Beispiel Jesus direkt gefragt, als er ihnen Matthäus 24, 25 oder auch in die andere Evangelie die Endzeitrede gesagt hat, haben sie ihn direkt gefragt, wann wird es sein und an was erkennen wir es? Und Paulus hat im 1. Thessalonikerbrief im Kapitel 4 darauf Bezug genommen, ist es für uns Christen auch so? Und wie sieht es aus mit der Frage, die bald auch kommt, wenn man sich damit beschäftigt, wie sieht es aus mit der Entrückung? Also, wann wird es sein? Wenn wir ehrlich sind, interessiert uns ja der Beginn dieser schweren Zeit, die hier beschrieben wird. Und es beginnt uns, wann Jesus dann tatsächlich wiederkommt, wann also diese schwere Zeit auch vorbei sein wird und Jesus sein Friedensreich aufbaut. Und Jesus ist klar und deutlich. Das Datum, das Jahr, das brauchen wir und das sollen wir nicht wissen. Nicht mal er, als er Mensch war, hier auf Erden, wusste, wann das war. So hat er es zumindest gesagt. Er hat ganz bewusst darauf verzichtet, als Mensch diese Information zu wissen. Aber, und das sagt uns Jesus auch sehr deutlich und mehrmals, wir sollen wach sein. Wir sollen bereit sein, dann, wenn es soweit ist. Jesus sagt zum Beispiel in Markus 13, Vers 5, seht zu, dass euch niemand verführe. Und in Vers 33, seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Ihr kennt alle das Gleichnis, das uns erzählt wird von den 10 Jungfrauen, die auf diesen Bräutigam wartet. Und die wartet und wartet und müde werdet und einschlafet. Und die eine hat Öl dabei und die andere eben nicht. Paulus schreibt, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also, ein genauer Fahrplan mit Zeitangabe, den haben wir nicht und den sollen wir uns auch nicht aufstellen. Die mögliche Folgerung daraus, dass wir uns keinen Zeitplan aufstellen sollen, dass wir uns also total überraschen lassen und uns gar keine Gedanken mehr machen, ist genauso falsch. Und es ist gefährlich, denn wer einschläft, der kommt zu spät, wenn der Herr plötzlich kommt. Offenbarung 1, Vers 3, ich glaube, jedes Mal in den letzten 6, wo wir uns jetzt damit beschäftigt haben, kommt dieser Vers, und der ist wichtig, und ich lese ihn gern nochmal. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Die Zeit ist nahe und es ist wichtig und es ist richtig und sinnvoll, dass wir uns mit diesen Bildern, die auch schrecklich für uns sind, beschäftigen. Und eins ist sicher, wir stehen dieser Zeit näher als die Jünger damals und als Paulus. Und irgendwie geht es euch vielleicht wie mir, wir merken, dass sich die Geschichte der Menschheit beschleunigt und dass vieles sich irgendwie zuspitzt. Wie und was können wir noch nicht sagen. Aber manches aus den Bildern aus der Offenbarung, die da beschrieben werden, ist in unserer digitalen Zeit heute inzwischen gut und einfach vorstellbar. Müssen wir Christen durch diese Zeit gehen? Egal, ob ich das Buch Daniel lese, die Endzeitrede von Jesus oder die Offenbarung. Immer wieder stellt sich mir ein ähnliches Bild ein. Es kommen schwere Zeiten und in alle Zeiten stehen Menschen zu Jesus und müssen deshalb leiden. Und deswegen ist die Frage schon berechtigt, komme ich auch in diese Zeit? Müssen wir als Gemeinschaft uns in dieser Zeit auch bewähren? Daniel 7, Vers 9, ich empfehle es euch, ich lese jetzt daheim nach. Matthäus 24 und 25, Offenbarung 6 bis 18. Das ist keine leichte Kost. Und ich frage mich schon, ob mich das als Christ in unserer Zeit trösten soll oder ob es mir nicht viel mehr Angst macht. Und aus dieser Angst kommt ganz natürlich die Frage an unseren Herrn, gibt es einen Ausweg? Und da kommt der Begriff der Entrückung auf. Ich weiß, ich habe euch im Bibelgebetskreis auch schon darüber unterhalten, aber nicht alle waren dabei und möchte einfach da ein paar von Gedanken sagen und das, was mir darüber wichtig geworden ist. Von der Entrückung in der Bibel wird an mehrere Stellen geschrieben. Henoch, der erste Mensch, der entrückt worden ist, noch vor der Sintflut. Er musste nicht sterben. Elia, kennen wir alle, er wurde mit diesem feurigen Wagen praktisch abgeholt. Jesus an seiner Himmelfahrt ist in der Wolke aufgefahren. Und in Offenbarung 11, nicht lang her, haben wir es gehört, da werden die beiden Zeugen auch entrückt. Auch Paulus hat in einer ausgeprägten Naherwartung gelebt und er hat damit gerechnet, dass Jesus noch zu seiner Lebzeit wiederkommt oder zumindest seine Gemeinde durch die Entrückung zu sich nimmt. Und er schreibt deshalb im Thessalonikerbrief: Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen werden. Und jetzt kommt's. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Und ich habe es vorher schon gesagt, Jesus sagt, in Johannes 14, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Ist immer ein bisschen abkürzt. Ihr könnt es nochmal genau nachlesen. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Es spricht vieles dafür, dass Jesus irgendwann kommen wird und in einem Moment seine Gemeinde wegnehmen wird. Dann werden alle, die zu diesem Zeitpunkt zu Jesus, zu seiner Gemeinde gehören, plötzlich nicht mehr da sein. Sie fehlen einfach, sie nehmen nichts mit. Kein Proviant, keine Reisetasche, sie sind einfach nur weg. Das ist ein Geheimnis. Und es wird in der Geschichte der Menschheit genau einmal vorkommen. So etwas hat es davor nie gegeben und danach wird es dann auch nicht mehr geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich noch lebe, in diesem Moment noch lebe, dann möchte ich unbedingt da dabei sein. Der Gedanke, dass ich nächsten Sonntag im Christustreff allein bin, der schaudert mich. Also spornt mich diese Erwartung der Entrückung, spornt mich an, dran zu bleiben. Und er soll uns alle anspornen, unser Leben in Ordnung zu halten, ganz eng an Jesus dranbleiben und geistlich gesehen ja nicht einzuschlafen. Und es macht mir Hoffnung, dass Jesus weiß, dass ich schwach bin. Und ich kann und dass ich für mich selber für keine Situation garantieren kann, die hier beschrieben wird. Und trotzdem möchte ich vorsichtig sein. Ich habe das schon mal vor ein paar Wochen gesagt. Ich spüre Spannung. Und zwar Spannung auf der einen Seite Trost. Ich freue mich, wenn die Gemeinde entrückt wird vor dieser Trübsalzeit, bevor der Antichrist kommt und ich darf dabei sein. Da freue ich mich drauf. Und auf der anderen Seite der Spannung sehe ich die Wirklichkeit von 300 Millionen verfolgte Christen weltweit. Aktuell, heute, jetzt, in diesem Moment müssen sie für ihren Glauben Einschränkungen und Verfolgung hinnehmen. Bis zum Märtyrertod. Im Durchschnitt stirbt alle 4 bis 5 Minuten ein Christ, nur weil er Christ ist. Die Wirklichkeit, in der wir leben, zeigt uns ein Bild des dem, was in der Offenbarung beschrieben wird. Sehr stark ähnelt. Vielleicht noch nicht in der weltweiten Ausdehnung und bei uns hier in Deutschland, in unserem Land auch nicht. Aber in viele islamische Staaten und in kommunistische Regime, da leben heute schon die Menschen, die Christen in dieser Trübsalzeit oder in einer Trübsalzeit. Und in Anbetracht dessen kann ich nicht einfach sagen, der Herr wird mich entrücken, bevor es hart auf hart kommt. Was sicher ist, das Gericht Gottes Bestrafung, das wird uns Christen nicht treffen, egal ob wir vorher entrückt werden oder in der Trübsalzeit stehen. Wir sind 100% sicher, die Wohnung, die uns Jesus versprochen hat. Und doch müssen wir bereit sein, auch für unseren Glauben einzustehen, wenn Satan in seiner Wut, wir haben es gehört aus Kapitel 12, er ist auf der Erde und hat eine furchtbare Wut gegen alle, die sich zu Jesus und zu Gott halten, und wenn er uns in dieser Wut in die Enge treiben möchte. So, jetzt endlich komme ich zum Kapitel 13. Die Bilder, die uns Johannes hier zeigt und beschreibt, sind eigentlich Symbole. Es sind Symbole, die sich aus dem Alten Testament erschließen lassen und die für Juden in der damaligen Zeit durchaus bekannt waren. Und deswegen muss man das, was hier beschrieben wird, damit man versteht, was damit gemeint ist, aus diesen einzelnen Symbolen ein bisschen zusammensetzen, dass man die Bedeutung rausfinden kann. Jetzt habe ich das Problem, dass ich diese Ursprache nicht kann und dass ich tatsächlich einfach ein Laie bin. Und ich muss mich ein Stück weit in dem, was ich auch sage, auf Menschen verlassen, die vor mir diese Offenbarung durchforscht haben und die da was dazu geschrieben und gesagt haben. Und außerdem habe ich noch ein Problem, dass die Zeit knapp ist und dass manche Details einfach auch wegfallen. Es gibt aber, und da dürft ihr euch auch bedienen, es gibt auch bei DWG-Lo zum Beispiel viele gute Ausführungen und Predigten zur Offenbarung. Ich selber habe da Hans-Peter Reuer schon ganz oft gehört und auch das kann ich empfehlen. Er hat in 18 Predigten hat er das ausgelegt, die Offenbarung. So, ich gehe jetzt Vers für Vers durch, ihr lest mit. Und ich erzähle was, sag was dazu. Der Vers 1. Das, was hier als Tier beschrieben wird, das wird einmal ein Mensch sein. Ein Mensch, der auf dieser Erde in einem großen Weltreich an die Macht kommt. Das Aussehen, das ähnelt der Beschreibung aus Kapitel 12 für den Drachen, wie es vorher gehört. Also für Satan, für den Teufel, der an Karfreitag aus dem Himmel entfernt worden ist. Ich fand noch kurz zu dem Kapitel 12, ich finde es eigentlich eine interessante Überlegung, wenn ich lese, der Teufel ist aus dem Himmel gefallen worden, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist er rausgeworfen worden. Es gibt keine Kommunikation zwischen Gott und dem Teufel mehr. Nicht wie bei Hiob, sondern die sprechen nicht mehr miteinander. Aber der Teufel in seiner Wut will uns versuchen und will uns einreden, dass er immer noch die gleiche Macht hat wie Gott. Das Meer, von dem ihr leset, wo das Tier rauskommt, das ist ein Völkermeer. Und die Nationen, also ein Völkermeer aus den Nationen, die es gibt, also aus nicht-jüdischen Völkern. Und die Köpfe, die stehen für Intelligenz, Klugheit, List und Strategie. Und weil so viele sind, ist das eben viel davon und groß. Es wird also dieses Reich, das kommt, es wird sich also zuerst sehr plausibel anfühlen und die Strategie wird sich nach einem guten Plan anhören. Und die Hörner, die stehen für Gewalt. Und davon gibt es 10. Und 10 ist eine menschliche Vollzahl, wird in der Bibel öfters gebraucht. Also die Macht und die Gewalt wird umfassend sein. Krone, die zeigt an, dass es sich um einen anscheinend rechtmäßigen Herrscher handelt. Die oberste Gewalt im Staat. Dass es 10 Kronen sind, soll uns sagen, dass ganz viele Staaten und Völker diesem Herrscher, diesem Antichrist, ihre Herrschaft übergeben und überlassen. Dass die Krone nicht auf dem Kopf sitzt, sondern auf den Hörner sitzt, das ist ein Hinweis darauf, dass die Regierung dieses Herrschers ein Gewaltregime ist und kein Dienen dem Volke. Und die Namen, die Gott lästern an den Köpfen, die kennen wir aus der Geschichte. Wenn sich Menschen als Gott oder Gott ähnlich verehren lassen, der Göttliche, der Ewige, der Allmächtige, solche Titel sich zu geben, das tut man nicht ungestraft. Gott lässt das nicht auf Dauer zu. Der zweite Vers. Die Beschreibung, die ist gar nicht so unbekannt. Und eigentlich, das hat mich gefreut, die kann jeder Laie nachlesen. Im Buch Daniel in Kapitel 7. Das Tier, das hier dargestellt wird und der Daniel fragt und er kriegt es erklärt, das Tier, das stellt ein Weltreich dar. Und hier sehen wir ein besonderes Tier. Im Daniel ist das vierte Tier, das er beschrieben kriegt. Das ist ein Weltreich, das aus den Vorteilen von verschiedenen vorhergegangenen Weltreichen zusammengesetzt ist und dadurch besonders stark und groß und wie so eine Art Einheitsweltherrschaft sein wird. Das Kapitel 3 macht deutlich, das ist mir in der ganzen, jetzt folgender Text, ist mir das einfach in der Vorbereitung immer wieder ins Auge gesprungen. Das macht deutlich, dass der Teufel in seiner List versucht, Gott alles nachzumachen. Hier bestimmt er einen Menschen, den er so ähnlich aussehen lässt wie er selber, dem er Macht gibt und den er auf den Thron setzt. So wie Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde zu uns Menschen geschickt hat, um das Himmelreich aufzubauen. Der Teufel, der Nachmacher, macht es nach. Er will sein wie Gott und dafür tut er alles. Und dann lesen wir, der Drache gab dem Antichrist seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und es erinnert an die Versuchung von Jesus in der Wüste, als Satan ihm die Weltherrschaft angeboten hat und gesagt hat, der Preis dafür wäre, wenn du mich anbetest. Jesus blieb standhaft und er sagte, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Satan hat tatsächlich Macht über diese Welt und Erde. Da hat Jesus nicht widersprochen. Vers 3 und 4. Weil der Teufel immer wie Gott sein will, will er unsere Anbetung haben. Es geht ihm aber nur um sich. Er will die Ehre für sich. Die Menschen selber sind ihm nicht wichtig. Nach Vers 3, mit der tödlichen Wunde im Reich des Antichristen, ist davon auszugehen, dass es irgendeine existenzielle Krise gibt. Und dass dann auf wundersame Art und Weise diese Krise gelöst wird. Was das sein wird, wird uns nicht gesagt. Es wird aber was passieren, das normal nicht passieren kann. Und dieses Wunder des Teufels wird dazu führen, dass die meisten Menschen ihn und seinen Antichristen anbeten werden. Er wird noch mehr Macht und Einfluss und Anerkennung bekommen. Für diese Beschreibung gibt es auch eine Parallele, vielleicht fällt es uns schon ein. Es ist die Nachahmung der Passion von Jesus. So wie Jesus am Kreuz gestorben ist und an Ostern wieder auferstanden ist, so ahmt Satan das mit seinem Antichrist auch nach. Und dann die Frage, wer ist dem Tier gleich? Diese begeisterte Ausruf. Auch diese Anspielung auf die Ehre, die Gott eigentlich zusteht. 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so herrlich und heilig ist, schrecklich, löblich und wundertätig? Diese Frage können wir nicht mit meinem Namen beantworten. Wir können sagen, niemand, nur Gott. Vers 5 und Vers 6. Das wichtigste Instrument, das der Antichrist hat, ist sein Mund. Er muss wohl sehr wortgewandt und wortgewaltig reden können und Menschen überzeugen können und für sich gewinnen. Mehr und mehr wird Gott aus dem Denken und aus dem Reden der Menschen verdrängt. Gott soll keine Rolle mehr spielen. Alles wird ohne Gott erklärt. Das kommt uns schon ein bisschen bekannt vor. Als Trost werden hier 42 Monate genannt. Auch wenn alles noch so schrecklich sein wird. Es ist eine begrenzte Zeit, die dem Antichristen gegeben ist. Und diese Zeit bestimmt nicht der Teufel, sondern Gott selber. Vers 7 und 8. Der Antichrist kämpft gegen die Heiligen. Und das sind die Christen, die zu dieser Zeit auf der Erde in diesem Reich leben. Es heißt, und er wird sie überwinden, zumindest viele oder die meisten. Heißt es, dass die Christen sich von Jesus lossagen werden in dieser Zeit? Nein, dieses Überwinden bedeutet, dass die Christen verfolgt und bekämpft werden und dass viele für ihren Glauben sterben müssen. Wenn es aber in Vers 8 heißt, dass nur die das Tier anbeten werden, also dass nur die das Tier anbeten werden, die nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, dann heißt es im Gegenzug auch, dass die Christen bis zu ihrem Tod nicht angebetet hätten, weil sie im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. Es wird also nicht gelingen, die Christen als Ganzes von Gott wegzubringen. Und Vers 9. Hat jemand Ohren, der höre? Diesen Vers hören wir öfters in der Offenbarung, schon in den Sendschreiber kriegt es jede Gemeinde zu hören. Was heißt es? Ganz einfach. Es heißt, Achtung, aufgepasst. Jetzt kommt was Wichtiges. Hört gut zu. Und jetzt lese ich den Vers 10 noch aus der Elberfelder, weil es vielleicht ein bisschen einfacher ist zu verstehen, was gemeint ist. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert töten wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Dieser Vers ruft die Heiligen zur Gewaltlosigkeit auf gegenüber der Herrschaft des Antichristen. Die Heiligen, die Christen zu der Zeit, die sollen ausharren und geduldig sein im Glaube. Wer kann das nur aushalten? Da muss der Herr seine Kinder ganz besonders ausrichten, wenn sie das durchhalten sollen. 11, 12 und 13. Ein zweites Tier. Das zweite Tier sieht nicht so furchterregend aus, eher lieblich und sanft. Eben wie ein Lamm. Aber mit Hörnern und mit einer Stimme wie ein Drache. Sofort erinnern wir uns an Jesus, der ja oft als das Lamm genannt wird. Und auch von seiner Art her mit einem Lamm verglichen wird. Auch das macht der Teufel nach. Doch wer sich auskennt und genau hinschaut und genau hinhört, der merkt gleich, das ist nicht von Gott. Denn in dem, was und wie dieser Mensch sprechen wird, wird man erkennen, dass er vom Satan bevollmächtigt ist. Die Aufgabe von diesem zweiten großen Menschen ist, dafür zu sorgen, dass der Antichrist bewundert, geehrt und angebetet wird. Und dieses Ziel ist leichter zu erreichen, wenn die Propaganda mit Wunder verstärkt wird. Ja, wenn sogar Feuer vom Himmel regnen wird. Dieses Feuer, der macht alles nach. Dieses Feuer kennen wir, als Elia auf dem Berg Karmel betet und Feuer vom Himmel fällt. Auch der Teufel kann Wunder tun. Vers 14 und 15. In kleinerer Ausführung gibt es diese Beschreibung auch schon. Und die können wir auch noch lesen im Danielbuch Kapitel 3. Da, wir kennen sie alle, die Geschichte, als Nebukadnezar, der König, das Standbild aufstellen lässt und das ganze Reich, zumindest die Führenden, die damals eingeladen waren zu diesem Fest, mussten sich verneigen, wenn die Posaune erschallt. Nur drei der Beamte haben sich nicht verneigt, Schadrach, Meschach und Abednego. Und sie musste das damit bezahlen, dass sie in den glühenden Ofen musste. Wundersam wurde sie bewahrt und Gott hat seine Größe mächtig gezeigt. Gott hat uns ein anderes Bild gegeben, das wir vor Augen haben sollen. Und das ist Jesus am Kreuz, wie er für uns gestorben ist, damit wir gerettet sind. Und mit dem zweiten Tier, mit diesem Propaganda-Mensch hat Satan so eine Art Dreieinigkeit aufstellen möchte oder möchte es tun. Er, der Teufel, anstelle von Gott. Das erste Tier, der Antichrist, anstelle von Jesus. Und das zweite Tier, der falsche Prophet, mit dem großen Mundwerk als Gegenstück zum Heiligen Geist. Vers 16 und 17. Und damit nicht genug. Die Menschen, sie sollen als Zeichen auf ihr Stirn oder ihre Hand, sollen ein Zeichen auf ihr Stirn oder ihre Hand bekommen. Und damit klar ist, zu wem sie gehören. Und auch das steht im Gegensatz zu dem, was Gott schon gemacht hat mit seinen Versiegelten. Offenbarung 9, Vers 4 lesen wir, dass er seine Heiligen versiegelt und ihnen ein Zeichen an ihre Stirn gibt. Wer in dieser Zeit nicht das Zeichen vom Antichrist an Stirn oder Hand trägt, der wird wirtschaftlich ruiniert sein. In einer bargeldlosen Gesellschaft wäre das heute schon kein Problem. Und noch Vers 18. Die Zahl 666, alle haben es schon gehört, es ist eine bekannte Zahl und ganz viele Menschen, die die Offenbarung nie gelesen haben, kennen diese Zahl. Und es wird viel über sie spekuliert, aber den richtigen Namen, der dahinter steckt, hat noch keiner herausgefunden. Und ich weiß auch nicht, ob es gut und richtig und wichtig ist, dass mir rückwärts rechnet und überlegt, wer denn wohl da damit gemeint ist. Es sind schon viele probiert und sind schon viele Namen gekommen, die dann eben nicht der Richtige waren. Ich glaube, der Vers soll uns sagen, es ist auch ein Aufruf, dass wir wachsam sind, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und dass wir bereit sind für das Kommen von Jesus. Wir sollen uns dabei nicht von der List des Teufels täuschen lassen. Ich möchte zusammenfassen und zum Ende kommen. Bei aller Deutung und selbst bei größter Vorsicht und Zurückhaltung entsteht in uns trotzdem ein Bild. Ein Bild, das von unserer Zeit, von meiner Lebenswirklichkeit geprägt ist. Und wenn wir in die Geschichte zurückdenken, dann gab es schon viele Menschen, die als der Antichrist bezeichnet worden sind. Die Kaiser im Römischen Reich, die Päpste und für uns alle am bekanntesten in Deutschland Adolf Hitler im Dritten Reich. Heute können wir sagen, im Rückblick, alle waren nicht der Antichrist, der hier beschrieben wird. Obwohl viel Ähnlichkeit erkennbar war. Aber alle diese Herrschaften sind zerbrochen, ohne dass Jesus wiederkommen ist. Sie waren nicht der Antichrist. Vielmehr waren sie, und das kann man, glaube ich, sagen, und da dürfen wir auch aufpassen, und da sehen wir dann auch unsere Grenze, wo wir loyal sind zu Herrscher. Sie waren nach der Art des Antichristen. Sind wir also vorsichtig, vorschnell Namen zu nennen. Aber es ist umso wichtiger, dass wir wachsam sind, dass wir auch interessiert sind an dem, was in unserer Welt und auch in Politik vorwärts geht und vorgeht. Dass man Augen und Ohren offen haltet, wie sich die Zeit entwickelt. Denn so kommen wir dem Aufruf von Jesus nach, wenn er sagt, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Markus 13, Vers 5. Ich möchte noch gemeinsam mit uns beten und beginne mit einem Liedvers. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut? Soll ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Soll ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? Herr Jesus, das möchte ich dir Danke sagen. Was du alles für mich, für uns alle da hast, du hast gelitten. Du bist in den Tod gegangen, hast dein teures Blut vergossen für uns. Und du warst dir nicht zu schade, obwohl du die Wahl gehabt hast, du hättest nicht leiden müssen, aber du hast es freiwillig getan aus Liebe zu uns. Und diese Liebe ist so groß und die dürfen wir erleben und erspüren, wenn wir uns an dich halten. Und da danken wir dir dafür und da möchten wir dich loben. Und der Jesus, er sagt sich leicht, dass wir dir Treue schwören möchtet, Treue bis in Tod und Grab. Und doch immer Angst davor, wie es werden wird, wenn es schwer wird, wenn es eng wird. Herr Jesus, du hast gesagt und uns versprochen, dass du zur rechten Zeit uns geben wirst, was wir sagen sollen. Und du hast versprochen, dass du uns nicht über unsere Kräfte prüfen möchtest. Und da halten wir uns fest, Herr Jesus. Und auch wenn die Beschreibungen in dieser Offenbarung für uns schwer zu ertragen sind, wenn wir Angst haben vor dem, was kommt, so möchten wir uns an dir festhalten. Und du möchtest unser Trost sein und du möchtest uns Freude geben in dir. Herr Jesus, danke, dass du da bist und danke, dass du jetzt bei unseren Geschwistern bist, von unserer Gemeinschaft, die krank sind, die nicht kommen können, die, ja, denen es schwerfällt und die leider missen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du bei unseren Geschwistern weltweit bist, die verfolgt werden, die in Drangsal leben und die diese schwere Zeit unter Gewaltherrschaft jetzt schon erleben müssen. Stärke sie, tröste sie und mach sie standhaft. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns zu Zeugen machen möchtest und dass du uns helfen möchtest, dass wir frei bekennen können, wir gehören zu dir. Und deshalb hast du uns auch das ewige Leben versprochen, dass wir uns darauf freuen können. Und das möchten wir machen gemeinsam. Herr Jesus, und so danke ich dir, dass du diese Woche bei uns sein wirst, dass du jeden begleiten wirst, dorthin, wo er geht. Leichtes und Schweres wirst du mit uns gehen. Danke dafür. Und so möchten wir gemeinsam mit deinem Gebet beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Mit seinem Segen begleite uns Gott, der Vater, der uns das Leben schenkt, der Sohn, der Tod und Angst besiegt hat, der Heilige Geist, der tröstet und aufrichtet. Mit seinem Segen begleite uns Gott, er, der Treue und Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.